Peter hat ja schon angedeutet, um was es geht. Ich persönlich hasse kräftigen Wind. Ich bin kein Segler, ich gebe es zu. Ne? Aber wenn nachts der Rollladen klappert oder im Sommer der Sonnenschirm durch die Gegend fliegt, wenn im Winter Sturmböen den gerade weggeräumten Schnee wieder zurückblasen und man die weiße Pracht von Neuem beseitigen kann. Klar, ein sanftes Sommersäuseln. Bei einem guten Glas Rotwein auf der Terrasse, das lasse ich mir gefallen. Aber alles, was über Windstärke 2 geht, mag ich nicht. Das Bild des Windes oder Sturmes kommt in der Bibel ja immer wieder vor. Ich denke da zum Beispiel an den Propheten Elia, der Gottes Reden im sanften Säuseln des Windes vernahm, ohne Rotwein. Auch uns heute steht es gut an, im Lärm und Getriebe unserer Zeit selbst stille zu werden, auch wirklich Stille bewusst zu suchen und zu Hörenden zu werden. Uns klingeln zuweilen ja die Ohren, wenn in marktschreierischer Art alle möglichen Dinge geradezu in uns hineingeschrien werden. Dabei geht es nicht nur um Kommerz und Äußerliches. Auch im Bereich der Weltanschauungen gilt es genau hinzuhören, was da auf dem Markt der Möglichkeiten so alles angepriesen wird. Gottes Stimme dagegen ist leise. Er schreit uns nicht mit dem Megafon ins Ohr, dass das Trommelfeld klingelt. Wir brauchen allerdings unsererseits die Bereitschaft zum Zuhören. Manchmal müssen wir das wieder regelrecht einüben, denn es gibt immer mehr Menschen, die nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich das Hören, das wirkliche Hinhören, das Zuhören, das Wahrnehmen des anderen verlernt haben. Auch an Pfingsten haben nach der Himmelfahrt Jesu die Ohren mancher Leute sicher massiv geklingelt. Das sind doch tatsächlich einige dieser für eine Zeit lang abgetauchten Jesus-Anhänger in aller Öffentlichkeit aufgetreten und haben unglaubliche Dinge von sich gegeben. Jerusalem war zu der Zeit ein echter Multikulti-Sammelpunkt. Wenn ihr euch die Passage in der Apostelgeschichte mal anguckt, wo vom Pfingstwunder berichtet wird, dann könnt ihr lesen, aus welchen Regionen die Leute damals kamen. Nehmt euch mal in einer stillen Stunde die Karte vor, die es in vielen Bibeln oder Bibelhandbüchern gibt, und sucht die Regionen, von denen hier gesprochen wird, von Parthern, Medern, Elamitern, von Menschen aus Mesopotamien, von Leuten aus Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, von Libyen, von Römern und so weiter. Fakt ist, es wurden so viele Sprachen gesprochen, dass das ein heilloses Durcheinander gewesen sein muss. Und das dann noch gepaart mit dem orientalischen Temperament, da hat die Luft vibriert. Und nun geschah das Unglaubliche. Diese bisher eher ängstlichen Jesus-Typen stellen sich in aller Öffentlichkeit hin und erzählen von einem Auferstandenen. Was war mit ihnen passiert, dass sie plötzlich diesen Mut hatten? Ich möchte diese Geschichte mit euch in zwei Richtungen durchdenken. Erstens, was bewirkte bei den Jüngern den Wandel von Angst zu Mut? Und zweitens, welche Reaktion rief diese Veränderung in der Umgebung der Jünger hervor? Versuchen wir mal, uns in die Situation der Jünger damals hineinzuversetzen. Sie haben den Auferstandenen erlebt. Er war danach noch 40 Tage mit ihnen unterwegs und hat ihnen nochmal erklärt, welchen Weg er gehen musste. Die hatten es nämlich immer noch nicht gerafft. Er sagt ihnen, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie den Geist aus der Höhe empfangen hätten. Ich weiß nicht, ob sie eine Vorstellung davon hatten, was das konkret für sie bedeuten würde. Sie erlebten hautnah, wie Jesus vor ihren Augen hinweggenommen wurde und versammelten sich in der Folge regelmäßig einmütig im Gebet, im Tempel und im Abendmahlsaal. Ich nehme an, dass sie dabei auch intensiv das Hören übten, denn sie hatten ja die Erwartung, dass etwas geschieht. Dann regelten sie die Nachfolge für Judas Iskariot, der Jesus verraten und sich selbst gerichtet hatte. Schließlich war es dann soweit. Sie erlebten ein heftiges Brausen und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wieder spielt der Wind eine Rolle, aber diesmal sollte er wirklich zum Rückenwind werden. Aber gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Es ist meiner Ansicht nach sehr bedeutsam, dass die Jünger zunächst vor Ort bleiben sollten und dass zwischen Jesu Himmelfahrt und der Geistausgießung ein gewisser Zeitraum liegt. Der Missionsauftrag war ja schon länger ausgesprochen. Das heißt, die Jünger hätten auch sofort loslösen können. Aber sie blieben, sie warteten, sie beteten. Sie wollten offensichtlich nicht ohne den verheißenen Geist starten. Was heißt das für uns? Ich habe einmal den Satz gehört, den ein Fachmann auf dem Gebiet des Gemeindeaufbaus gesagt hat. Mindestens 95% aller Gemeindeaktivitäten laufen auch ohne den Heiligen Geist. Ich möchte mich nicht um Prozentzahlen streiten, aber wenn das auch nur annähernd stimmt, dann sollte es uns alle erschrecken und sehr nachdenklich machen. Wir sollten uns in einer stillen Stunde wirklich ernsthaft die Frage stellen, wie sieht das konkret denn bei uns aus? In unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Gemeinde. Verwalten und organisieren wir unseren Glauben oder leben wir mit dem Rückenwind des Heiligen Geistes? Wir können als Gemeinde bestimmt hervorragend Dinge organisieren und verwalten, Arbeitsgruppen bilden und Aktionen durchführen, Organigramme erstellen und Arbeitsbereichen oder Diakonate mit Verantwortlichen bestücken. Geht alles. Aber die Frage ist immer, was oder besser, wer treibt uns dazu? Geschieht das alles aus der Nähe und Stille vor Gott? Wir starren beim Blick auf das Pfingstereignis sehr schnell auf das Spektakuläre, auf das Auftreten nach außen. Aber beginnt Pfingsten nicht eigentlich mit dem Warten? Mit dem aktiven Hören und Beten? Es stehen im Kapitel 1 der Apostelgeschichte in den Versen 12 bis 14, also vor der Schilderung der Pfingstgeschehnisse, die Wörter zurück nach Jerusalem. Sie blieben dort ständig, sie verharrten einmütig im Gebet. Ich glaube fast, dass wir ohne diese Voraussetzungen des Bleibens und im Gebet Verharrens selbst unheimlich viel mitmachen können. Aber nichts vom Rückenwind des Geistes mitkriegen werden. Übrigens hat das nichts damit zu tun, dass die Jünger die Hände in den Schoß legten und warteten. Sie regelten schon die für den Alltag notwendigen Dinge und wählten zum Beispiel den Nachfolger für Judas. Warten und hören hat demnach nichts mit Weltflucht oder Passivität zu tun. Aber um Dinge im Sinne Gottes weiterzubringen, um seinem Auftrag gerecht zu werden, da brauchen wir seinen Rückenwind. Die Jünger waren bereit zum Warten und Hören. Und dann ging es plötzlich rund. Sie wurden verwandelt. Sie bekamen Mut, wo vorher Angst war. Sie gingen raus, wo vorher Rückzug war. Sie redeten, wie es ihnen gerade einfiel oder wie es der Geist ihnen eingab. Frage: Bin ich bereit zum Hören? Oder mache ich einfach doch lieber mein Zeug nach dem Motto Jesus mir nach? Wer folgt in meinem Leben wem? Folge ich Jesus? Oder muss er mir immer hinterherhecheln, weil ich dauernd in der falschen Spur tappe? Oder habe ich als Gemeindemitglied irgendwo einen schattigen Dauerparkplatz nach dem Motto Hier bin ich, seid froh, dass ich da bin, bedient mich mal. Habt ihr ja auch schon die Aussage frustrierter Gemeindemitglieder gehört? Also der Gottesdienst bringt mir nichts oder die Gemeinde nervt mich gerade sehr oder ich nehme mir mal eine Auszeit. Es kann ja objektiv gesehen richtig sein, aber bequemes Zurücklehnen und auf die Unzulänglichkeiten anderer oder der Gemeinde zu schauen, hat noch niemanden wirklich weitergebracht. Wenn mir der Gottesdienst nichts bringt, dann kann das zuweilen am Gottesdienst liegen, keine Frage. Wenn er mir aber nie etwas bringt, dann sollte ich über meinen eigenen Zustand hellhörig werden. Und wenn mich die Gemeinde nervt, der Griff an die eigene Nase ist meist die bessere Reaktion. als sich an der Unzulänglichkeit anderer oder der Gemeinde zu ärgern. Eine Auszeit kann manchmal nötig sein. Wenn die Auszeit allerdings zum Dauerzustand wird, wenn sie mich in meinem persönlichen Verhältnis nicht näher zu Jesus führt, wenn sie nicht Zeit des aktiven Hörens ist, wenn sie nicht Zeit des Atemholens und Kräftesammelns wird, um erfrischt in Jesus-Spuren weiterzugehen, dann ist sie nutzlos, dann ist sie, mit Verlaub, eine faule Ausrede für andere Dinge, die im Verhältnis zu Gott, zu mir selbst oder zu anderen nicht stimmen, vor denen ich fliehe. Eine Auszeit macht nur dann Sinn, wenn es eine Zeit des Suchens nach intensiver Nähe zu Gott ist, weil ich nur dort wirklich Atem holen kann. Die Jünger hatten gemeinsam gewartet auf das, was Jesus verheißen hatte. Ich glaube nicht, dass sie eine genaue Vorstellung davon hatten, was in der Folge mit ihnen geschehen würde. Allerdings waren sie bereit, alle Vorbehalte und Ängste, alle Zögerlichkeit und vielleicht auch alle rationale Kontrolle über Bord zu werfen. Sie ließen sich ganz fallen in die Herrschaft des Heiligen Geistes. Anders wäre es auch nicht denkbar, dass sie nun in aller Öffentlichkeit auftreten und ganz klar und deutlich von dem reden, was sie erlebt haben. Mehr noch, Petrus, der ja in den Monaten zuvor mehrfach seine Grenzen erlebt hatte, der seinen Herrn verleugnet hatte, dieser Petrus stellt sich nun hin und weist anhand der Schrift nach, dass Jesus niemand anders als der lang ersehnte Messias war. Man könnte sagen, das sei vielleicht in einem Anflug von Übermut geschehen. Aber ich denke nicht, dass die Jünger aus Übermut ihr Leben riskierten. Rechnen mussten sie damit, dass es ihnen genauso gehen würde, wie es Jesus ergangen ist. Mit dieser Fixierung auf Jesus als den Messias brachten sie das ganze Gedankengebäude der Juden zum Einsturz. Die Frommen, denen müssen die Ohren geklingelt haben. Denen ging es ja vor allem darum, den tradierten Glauben weiter zu bewahren und schön alles im Griff zu haben. Ich denke schon, dass einigen das ganz klar war. Wenn das mit Jesus stimmt, dann kann ich nicht mehr so weiterleben wie bisher. Wenn das stimmt, dann ist ein Herrschaftswechsel in meinem Leben nötig. Dann muss ich alles bisher Gedachte schlicht über Bord werfen. Dann fallen die Mauern der Gesetzlichkeit und des sicheren Hafens der Glaubenstraditionen. Ganz ehrlich, diese Frage stellt sich mir heute nicht anders. Wo pflege ich denn liebgewordene Traditionen, die den Heiligen Geist aber aussperren? Darf Gott mein bisheriges Denken in Frage stellen oder ziehe ich mich auf festgefügte Positionen zurück? Habe ich mir vielleicht sogar ein pflegeleichtes Christsein zurechtgebastelt nach dem Motto, nun bleib mal hübsch auf dem Teppich, nur nicht auffallen, nur nicht zu persönlich werden und bitte rechtzeitig den emotionalen Rückzug antreten, damit ich alles auch sauber im Griff behalte? Was taten Menschen damals, vor allem auch die Frommen? Sie erklärten die Jünger schlicht für besoffen. Die kann man doch nicht ernst nehmen, sagten sie sich und konnten so Gottes Anspruch an ihr Leben locker ablocken. Es ist dies die einfachste Strategie, Gottes Anreden an mein Leben abzuwehren. Ich erkläre die Leute, die durch ein Zeugnis mein Gottesbild in Frage stellen, schlicht für nicht zurechnungsfähig. Warmgeister, Fanatiker, Träumer, Fundamentalisten, alles Begriffe, die Menschen angeheftet werden, die festgefügte Frömmigkeitsgebäude zum Wanken bringen. Natürlich soll und darf man nicht jeder neuen Strömung hinterherrennen, die geistlich revolutionär daherkommt. Wir stehen in der oft nicht leichten Pflicht, das Gehörte zu prüfen. Denkt an die Jahreslosung. Das kann verlässlich nur im Lichte des Wortes Gottes geschehen. Auch das hört sich leichter an, als es oftmals ist, denn viele Strömungen argumentieren durchaus auf biblischem Hintergrund. Deshalb ist es hilfreich, sich nochmal an die Reden des Petrus zu erinnern. Er wies anhand der Schrift den Juden quasi lückenlos nach, dass die ganzen Verheißungen nur auf einen zutreffen, auf Jesus. Petrus hatte es nicht nötig, Einzelverse herauszupicken und darauf eine neue Lehre aufzubauen, sondern argumentierte aus einer Gesamtschau der Offenbarungen Gottes. Das ist so wichtig, die Dinge im Zusammenhang zu sehen. Nicht Froschperspektive, sondern Überblick ist gefragt, damit beim Prüfen auch das Gute behalten werden kann. Das vergessen nämlich Kritiker bei aller Prüfung allzu gerne und schütten dann gleich das Kind mit dem Bade aus. Das heißt für uns, auch wir haben neue geistliche Strömungen zu prüfen an der gesamten biblischen Offenbarung. Denn leider geschieht es nur zu oft, dass man ein paar Verse aus ihrem Zusammenhang herauslöst und daraus eine Lehre filtert, die in einigen Elementen durchaus positive Ansätze hat, in ihrer Gesamtheit aber nicht dem Zeugnis der Bibel standhält. Wird diese Lehre dennoch als verbindlich gesetzt, verlässt man damit das gemeinsame Glaubensfundament mit anderen Christen. Eine Sekte entsteht, die eine Sonderlehre ins Zentrum ihres Glaubens stellt. Immer gut zu erkennen an dem Slogan Jesus und. Nee, ich kenne das nur als Jesus allein. Wir stehen deshalb immer vor der Herausforderung, alles zu prüfen und dann das über Bord zu werfen, was uns nicht passt. Nein, nochmal, das Gute zu behalten. Es kann für uns eine Anregung sein, vielleicht mal über das ein oder andere nachzudenken. Auch wenn es so unserem festgefügten Glaubensschema nicht entspricht. Das könnte uns ja vielleicht weiterbringen. Und das Gute kann sogar etwas sein, was mich in meinem Glaubensleben total in Frage stellt. Was mich aus meiner Bequemlichkeit reißt. Was meinen rationalen Schutzwall zum Einsturz bringt. Denn, das heißt, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie fragten, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie blockten den Anspruch Gottes an sie und ihr Leben nicht einfach ab nach dem Grundsatz, das hat es bei uns noch nie gegeben. Ich formuliere jetzt einfach einmal einige Fragen, die zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes anstößig sind, weil sie Anstoß sein sollen, über die eigene Situation nachzudenken. Trifft mich persönlich Jesu Anspruch an mein Leben eigentlich noch mitten ins Herz? Oder war das vielleicht vor ein paar Jahren mal so und jetzt eher nicht mehr? Lasse ich mein Leben von ihm immer wieder in Frage stellen? Lehne ich mich zufrieden zurück? Oder stelle ich mir noch ganz konkrete und vielleicht auch unbequeme Fragen? Was muss ich tun, um mein Sonntagschristsein zu überwinden? Wo sind die Hindernisse in meinem Denken, die Gottes Wirken beschränken? Was muss ich tun, um meine Bequemlichkeit loszuwerden? Wie kann mein Alltag durchdrungen werden von dieser sprichwörtlichen Begeisterung? Was bedeutet Gottes Anrede dann ganz konkret für meinen Umgang mit meiner Frau? Mit meinen Kindern? Was heißt das für mein berufliches Engagement? In meinem Job Stunden abreißen? Oder ist mein Beruf ein Ort, an dem ich auch Salz und Licht sein soll? Wie steht es mit dem Einsatz für andere? Es gibt dann kein Hauptsache, mir geht's gut mehr. Beobachte in Gemeinden manchmal, dass man das Gemeindeleben als eine Art Wellness-Oase begreift. Was mir gut tut, nehme ich mit. Alles andere blende ich aus oder entferne mich daraus. Ich predige ja durchaus in verschiedenen Gemeinden mehrfach im Jahr. Dabei passiert es hin und wieder, dass mich erst am Samstagabend ein Anruf erreicht, und ich nach dem Predigtthema gefragt werde. Und dann wird die späte Nachfrage noch damit begründet, dass man angeblich dem Heiligen Geist bis zuletzt gestalterischen Raum geben möchte, was den Gottesdienstablauf betrifft. Samstagsabends um 22 Uhr. Den scheint der Geist aber nicht wirklich zu nutzen, wenn man im Gottesdienst dann keinen roten Faden erkennt oder der ganze Verlauf eher zusammengestoppelt daherkommt. Mir scheint, dass da der Heilige Geist als Ausrede für eine grottenschlechte Vorbereitung oder gar Faulheit benutzt wird. Aber zurück zu Pfingsten. Die Jünger wurden vom Rückenwind des Geistes erfasst und hatten plötzlich Mut, ganz anders zu leben als vorher. Sie trafen keine Güterabwägung mehr nach dem Motto, was bringt's mir denn? Sie gingen ein hohes Risiko ein, als sie den Heiligen Geist wirken ließen. Es konnte sie ihren Kopf kosten. Von wegen, was bringt's mir denn? Wie risikoreit bin ich persönlich? Es wird mich nicht gleich den Kopf kosten, jedenfalls nicht in unserem Land. In anderen Ländern sieht es da schon anders aus. Aber vielleicht muss ich mein Denken zu manchen Dingen revidieren. Umkehr beginnt mit dem Umdenken. Umkehr, Metanoita heißt Umdenken. Mein Denken und Handeln muss ich an Jesus messen lassen. Wer dabei ehrlich mit sich selbst ist, der wird ganz schnell entdecken, wo er schief gewickelt ist. Der wird lernen, den Griff an die eigene Nase zu praktizieren, bevor er mit dem Finger auf andere zeigt, die immer an allem schuld sind. Jesus hat uns nirgends ein bequemes Leben versprochen, aber ein erfülltes. Was erfüllt sein heißt, haben die Jünger an Pfingsten erlebt. Sie wussten nun, was sie zu tun hatten. Die Gaben, die Jesus ihnen durch den Heiligen Geist geschenkt hatte, wurden zu Aufgaben. Gaben sind Dienstgaben. Dabei riskierten sie ihren mehr oder minder guten Ruf. Die Jünger spürten in der Folge auch jede Menge Gegenwind. Denn der Widersacher schläft nicht. Aber ohne ihren Mut, ohne ihre Bereitschaft, sich auf den Anspruch Gottes einzulassen, da säßen wir heute alle nicht hier. Auch wir stehen vor der Wahl, uns vom Rückenwind Gottes treiben zu lassen oder in einer Nische, vielleicht auch in der Frommen, Schutz vor Gegenwind zu suchen. Aber wir haben uns immer wieder zu fragen, trifft mich Gottes Anreden noch mitten ins Herz? Und was muss ich tun, um Gottes Anspruch in meinem Leben gerecht zu werden? Wenn wir uns diese Fragen nicht mehr stellen, dann haben wir nicht etwa einen höheren Grad geistlicher Reife erreicht, sondern dann sind wir eher geistlich tot. Dann erklären wir das Anreden Gottes als Ausdruck von Betrunkenheit, wie es die Menschen damals auch taten. Dann wollen wir unser frommes Nischenchristsein weiterpflegen oder vielleicht auch einfach nur nicht auffallen. Dann schützen wir uns vielleicht vor dem Gegenwind. Aber das hat wirklich nichts mehr mit Jüngerschaft zu tun. Der Rückenwind des Geistes treibt nach vorne, bequemes Zurücklehnen und nur Erreichtes bewahren und pflegen ist nicht sein Ding. Jüngerschaft aus der Kraft des Geistes gibt Mut zum Risiko. Ich wünsche mir dies und jeden von uns ganz persönlich und auch allen Gemeinden, dass wir unsere geistlichen Jacken ganz weit aufknöpfen und uns dem Rückenwind des Geistes aussetzen. Es könnte eine wirklich erfrischende Erfahrung werden. Amen.